Ja, guten Morgen. Schön, dass wir jetzt zusammen in die Bibel schauen können. Ich habe einen Text mitgebracht, der steht in Markus Kapitel 10, die Geschichte von dem blinden Bartimäus. Aber bevor ich die lese, hatte ich mir vorgenommen, zum Einstieg ein paar Verse aus Psalm 103 zu lesen. Was nicht schlimm ist, ich lese es trotzdem nochmal. Ich habe eine andere Übersetzung, ihr werdet es merken, es klingt ein bisschen anders. Ich lese auch nur die ersten 5 Verse. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der, der vergibt alle deine Sünde, der, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Ich habe diesen Psalm in dieser Woche entdeckt und gelesen und etwas drin gefunden, was ich vorher nie so gesehen habe. Und es freut mich dann immer und dann will ich es auch weiter sagen. Preist den Herrn, das ist dieser große Aufruf. So beginnt dieser Psalm und das ist eigentlich die Bestimmung unseres Lebens. Wenn Gott nicht nur mein Schöpfer ist, was er ist für jeden Menschen, wenn er auch mein Retter geworden ist, mein Vater geworden ist in Jesus Christus. Wenn er das ist, wenn ich sein bin, wenn er in mir ist, wenn ich ihm gehöre in alle Ewigkeit, dann ist mein Leben für einen Zweck da, für einen Zweck. Preist den Herrn. Dankt ihm dafür, was er ist, was er getan hat, was er tut. Preist den Herrn, meine Seele. Und dann heißt es, und all mein Inneres soll seinen heiligen Namen preisen. Wisst ihr, das, was Gott tut, das geschieht in einem Augenblick und es ist vollkommen da. Im Himmel gibt es kein Wachstum und kein Lernen und kein, da sind die Dinge vollständig, da sind sie komplett, da sind sie ewig, unvergänglich. Hier auf der Erde ist es ja anders.
Ja.
Gott weiß es ja, gell? Da beginnt alles klein und dann brauchen die Dinge ihre Zeit zu wachsen. Und das hat Gott so bestimmt, hat so gemacht. Wir sind auch so. Und deswegen geschieht in unserem Leben auch nicht alles gleichzeitig. Und Gott, der das weiß, wie wir sind, ist ein weiser, weiser Lehrer. Und sein Geist zeigt uns nicht alle unsere Krankheiten, alle unsere Schwächen, es zeigt uns nicht alles, was in uns ist, auf einmal. Denn an was denkt ihr eigentlich, wenn das heißt all mein Inneres? Ist es dazu fähig, Gott zu preisen, all mein Inneres? Wie sieht es denn da aus in all meinem Inneren? Ich stelle mir so vor wie so ein Haus, wo es dann doch irgendwo beginnt. Wenn ich Gottes Kind werde, da kommt ja was rein, da kommt ja sein Geist rein. Und dann ist da mindestens ein Zimmer, das anders ist. Das erfüllt ist, das aufgeräumt ist. Aber hier ist die Rede von all meinem Inneren. Zimmer für Zimmer, Raum für Raum. Und dafür braucht es Zeit. Und Gott weiß, was dran ist und nimmt dich mit ins nächste Zimmer und sagt, schau mal, wie es hier ausschaut. So bist du. Und dann dürfen wir wieder in die Bibel schauen und sagen, wie bist du ganz anders? Und dann ist hier die Rede, der vergibt alle deine Sünde, Vers 3. Der heilt alle deine Krankheiten. Was für ein schöner Vers. Er vergibt alle meine Sünde. Das ist eine Sache von einem Augenblick. Das ist der Moment, wo ich wirklich Christ werde, wo sein Geist in mich kommt. Wo ich von Neuem geboren werde. Da vergibt er alle meine Sünde. Erledigt. Da ist nichts mehr dazu zu tun. Er hat keine Sünde übersehen oder vergessen oder ist erschreckt durch das, was morgen kommen könnte. Nein, er vergibt alle deine Sünde. Und dann heißt es, und er da heilt alle deine Krankheiten. Und wir dürfen jetzt nicht das wörtlich verstehen, dass das heißt, ein Christ wird nicht krank. Das finde ich nirgendwo in der Bibel. Sondern dass diese Krankheiten in mir, in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Tun, dass er mir Stück für Stück zeigt, wie so ein guter Lehrer. Nicht vieles auf einmal, eins nach dem anderen. Und wenn ich dann so eine Krankheit entdecke an mir, dann ist meine, dann kommt es auf mich an, was mache ich? Was mache ich? Sage ich, huch, das habe ich ja bisher noch nie gesehen, das ist jetzt hier plötzlich gekommen, wird schon wieder gehen. So denken manchmal Männer, gell, und gehen nicht zum Arzt. Oder sagen, na, solange es noch auszuhalten ist, gehe ich nicht zum Arzt. Unsere Einladung ist, zum Arzt zu gehen. Der, der gekommen ist für all die Krankheiten. Der, der gekommen ist für die Kranken, nicht für die Gesunden. Für die Schwachen, nicht für die Starken. Zu ihm zu gehen, zu Jesus zu gehen. Zu hören, was er denn sagt. Zu warten, bis er handelt. Das ist sein Versprechen. Er heilt alle deine Krankheiten. Dieser Psalm spricht von Heiligung. Das erste Lied. Deswegen sind wir noch hier, glaube ich, unter anderem. Weil Gott an uns handelt. Weil Gott sichtbar werden möchte. Auch dadurch, dass er uns erfüllt, uns verändert. Dass wir ihn widerspiegeln. Ja, das ist nur der Einstieg. Jetzt ein Beispiel vielleicht, wo wir das sehen an der Bibel. In Markus Kapitel 10, Vers 46 bis 52. Eine bekannte Geschichte. Ich lese uns mal vor. Und sie kamen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, da saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, ist es einmal bemerkenswert, wann sie spielt. Wenn wir weiterlesen, Kapitel 11, und als sie sich Jerusalem näherten. Und es ist jetzt der letzte Besuch in Jerusalem, das dritte Jahr, das Jahr seines Todes. Das heißt, Jesus wird nicht mehr viele Tage leben. Und er weiß all das, weiß auch, was vor ihm ist. Und er ist unterwegs durch diese große Stadt Jericho. Was in der Stadt passiert, wird nicht erzählt, war bestimmt voll, war alle Ecken und Enden rufen. Und er geht schon wieder durch die Stadt, er verlässt sie schon wieder. Jesus, seine Jünger und eine große Volksmenge. Und als er dann schon wieder rausgeht aus dieser Stadt, da sitzt dann einer außen vor dem Tor wahrscheinlich, um zu betteln. Ein blinder Bettler wird er beschrieben. Bartimäus sein Name, ein blinder Bettler, so ist seine Beschreibung. Er kann nicht sehen und dadurch, dass er nicht sehen kann, ist er abhängig von Menschen. Er bettelt und davon lebt er. Und diesen blinden Bettler, und den dreht sich jetzt die Geschichte. Und Jesus nimmt sich Zeit für einen blinden Bettler. Mitten in diesem Trubel, mitten auf diesem heiligsten aller Missionen, für die er gekommen ist, den Himmel verlassen hat, die so unendlich schwer ist, unzumutbar schwer. Und unterwegs dorthin kommt da ihm ein blinder Bettler in den Weg Und Jesus nimmt sich Zeit für ihn. Das Jesus bin nicht ich. Wenn ich unter Stress bin, unter Druck, habe ich keine Zeit, egal wer kommt vor. Ja. Puh. Aber Jesus schon. Und drum haben wir jetzt diese Geschichte von diesem blinden Bettler hier, dürfen Sie sehen, anschauen und auch darauf lernen und uns freuen. Was passiert mit, was zeichnet diesen blinden Bettler aus? Er kann nicht sehen, aber er kann hören und er hört umso besser, wobei es wahrscheinlich nicht zu überhören war, weil es so ein Trubel war. Und er hört, dass Jesus der Nazarener da ist in Jericho. Und das ist interessant, diese Volksmenge, die jetzt da mit Jesus kommt, sie nennt Jesus den Nazarener. Und das wusste ich auch nicht bis vor kurzem, habe gelernt, das ist ein Schimpfwort, der Nazarener. Weil Nazareth die Gegend in Israel war, das Galiläa der Nationen. Der Nathanael, ein Jude, in dem kein Falsch ist, der sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Oder aus Nazareth Gutes kommen. Also hört Jesus aus Nazareth kommen. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das Galiläa, das den Nationen übergeben war, das Land, das im Finsternis, heißt es bei Jesaja 9, das sieht ein großes Licht. Jesus in Bethlehem geboren, aber dann nach Nazareth gezogen, nach Galiläa. Dort hat er den Dialekt gelernt. Und alle haben ihn schon verachtet, allein weil er aus Nazareth kommt. Unter den Moslem ist Nazaren eine Bezeichnung für Christen und es heißt eigentlich Ungläubiges, ein Unschimpfwort. Wusste ich aber, habe ich gelernt von Yasser Erik letzte Woche. Das ist halt bedeutet Ungläubige. Und das heißt es bei denen auch, Jesus der Nazarener. Erstaunlich, er war 3 Jahre überall im Land. Was die Volksmenge in ihm sieht, den Superstar, den der Massen anzieht, der Leute heilt, aber der Nazarener. Aber interessanterweise ist, dass dieser Blinde anders, Jesus anders kennt und anders von ihm spricht. Ganz anders. Es ist ihm egal, was die Leute sagen, wie die ihn nennen. Er, als er hört, dass Jesus, der Nazarener, da sei, da fing er an zu schreien. Und er ruft nach ihm. Und er kann ja nur rufen, wenn er Vertrauen hat, dass dieser Jesus ihm zuhört. Dass er Interesse hat an ihm. Und er sagt, Jesus, du Sohn Davids. Und das ist was ganz, ganz anderes. Jesus, du Sohn Davids. Und das ist nicht nur, dass er jetzt einen Ehrentitel gebraucht, um sich zu verbeugen vor ihm, um ihn einzuladen, helf mir, damit du mir was tust. Nein, ich glaube, dass dieser Mann schon etwas bekommen hat, nämlich diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn David ist, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat, dass er das, was er versprochen hat, erfüllt hat. Ich weiß nicht, wie viel der vom Alten Testament wusste. Der durfte nie nach Jerusalem, nie in den Tempel, nie in die Synagoge, als kranker Behinderter war er ausgestoßen. Und doch hat Gott Mittel und Wege, ihm das, was wichtig ist für ihn, wissen zu lassen. Und er wusste von dem Versprechen, er wusste von der Hoffnung Israels und er wusste, Jesus ist der Sohn Davids, der wahre König, der gute Hirte, der ewige König. Er, mit dem sich das, was durch David versprochen wurde, erfüllt, nicht nur in der Zeit, sondern ewig. Es geht nicht darum, dass da jemand ist, der unbedingt zum Glauben kommen muss. Dieser Mensch ist schon gläubig. Er weiß, wer Jesus ist. Anders als die Volksmenge, die keine Ahnung hat von Jesus dem Nazarener. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er hat auch diese Gewissheit, dass er ihn nicht überreden muss, dass in ihm, in Gott, in diesem Sohn Davids, herzliches Erbarmen ist für ihn. Er muss es nicht erbeten, er muss es nicht hineinlegen, es ist schon da. Und deswegen ruft er so, voll Zuversicht, so laut er kann, Jesus Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und selbst als ihn viele bedrohen, von denen er ja eigentlich lebt bisher, er ist ja abhängig, was ihm die Leute zuwerfen, als sie ihn bedrohen und sagen, er soll schweigen, da schrie er umso mehr. Es zeigt, wie groß ein Vertrauen ist. Dass da jemand kommt, der voll Erbarmen ist zu ihm. Und er schreit. Und alles andere ist nicht mehr wichtig für ihn. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann lesen wir Vers 49. Und Jesus blieb stehen auf seinem Weg. Und er blieb stehen, weil der Vater ihm gesagt hat, das ist jetzt dran. Das ist jetzt dran. Dieser blinde Mann, Sohn des Timäus, Bartimäus. Ein blinder Bettler. Wie oft sind wir auch blinde Bettler, nicht fähig zu sehen, was Gott uns schenkt, in seinem Sohn, in seinem Wort. Abhängig davon, dass andere Menschen uns versorgen, abhängig von anderen Menschen. Das ist das Schlimme an seinem Schicksal gewesen. Und er blieb stehen und sagt, ruft ihn. Er ruft nach Jesus und Jesus ruft jetzt nach ihm. Und sie rufen den Blinden, heißt es, und sagten zu ihm, wer sind sie? Das sind jetzt nicht die Volksmenge, die sagt Jesus der Nazarener. Das sind die Jünger, die ihn jetzt rufen. Und sie rufen ihn und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf. Er ruft dich. Er ruft dich. Was haben wir gelesen im Psalm 103, Vers 3? Dein Leben vom Verderben erlöst, deine Sünde vergibt, der heilt alle deine Krankheiten. Alle deine Krankheiten. Will Gott, dass wir blind sind, dass wir ihn nicht sehen, sein Wort nicht erkennen, das Licht nicht sehen? Will Gott, dass wir abhängig sind von anderen Menschen, auch dass wir in unserem Glauben abhängig sind, dass andere Leute uns immer erklären und sagen und geben? Futter bringen ein bisschen, Almosen, will Gott es? Und er sagt, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Und dann passiert was Interessantes, Vers 50. Und dann heißt es, und ich sehe daran auch, dass dieser Mann wirklich glaubt, dass er glaubt. Und er sagt, und er warf sein Gewand ab, sein was heißt es noch? Sein Gewand, sein Mantel. Also Mantel ist eigentlich das bessere Wort. Sein Leben hat ja irgendwie funktioniert, all die Jahre. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Aber all die Jahre hat es ja irgendwie funktioniert. Mit Hilfe der anderen, die ihn versorgen von seiner Bettelei. Und mit Hilfe seines Mantels. Das ist das Einzige, was er hat. Das ist das, was ihn warm hält. Das ist sein Haus, sein Schutz. Also mit dem Mantel hat es einigermaßen funktioniert. Es war ein erbärmliches Leben, es war ein Leben ausgestoßen, Armut, aber es hat irgendwie funktioniert. Und jetzt kommt Jesus, dieser Sohn Davids, der König, und er ruft nach ihm, in dem Wissen, er erbarmt sich, er ist voller Erbarmen für seine Geschöpfe, für seine Kinder. Und dann heißt es, sei guten Mutes, er ruft dich. Und dann wirft er das weg, wirft es weg und er wird es nicht wieder finden als Blinder. Wenn er wiederkommt, wo ist er? Wenn Gott ihn nicht heilt, was macht er? Er wirft es weg. Er weiß, jetzt beginnt was Neues und ich werde diesen Mantel nicht mehr brauchen. Und er warf seinen Mantel ab und sprang auf und kam zu Jesus. Ihn führt nicht mal jemand. Der Petrus nimmt ihn bei der Hand. Nein, er kommt. Als Jesus ihn ruft, kommt er zu ihm. Und Jesus antwortet ihm. Er hat nach ihm gerufen, voller Vertrauen. Und Jesus antwortet ihm und spricht, was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann darf er sich's wählen. Und er hat einen guten Wunsch. Nicht nur einen kleinen, ich will ein paar Euro, ich will ein paar besseren Schutz vor Regen, ich will. Vielleicht zieht's hier irgendwo oder da. Nein. Rabuni, dass ich sehen werde. Meister, Rabbi, Lehrer, ich möchte, dass ich sehen werde. Ich möchte, dass ich nicht mehr abhängig bin von Menschen, was sie mir geben. Ich möchte selbst sehen. Er bittet etwas, was nur Jesus, der Sohn Gottes, ihm geben kann. Er bittet nicht klein, er bittet groß. Er kann bitten, was er will, Jesus wird es ihm geben. Er bittet nichts Kleines, er bittet das, was nur Jesus ihm geben kann. Wenn wir es beziehen auf uns, auf Psalm 103, der heilt alle deine Krankheiten. Und dann zeigt mir Jesus etwas in meinem Herzen. Und wer kann sein Herz selbst heilen und ändern? Wer kann das? Keiner kann es. Auch wenn so oft gesagt wird, du musst nur wollen und Gesetz und Predigen. Das stimmt nicht. Keiner kann sich ändern. Wir müssen Großes wollen, das nur Christus tun kann. Ich möchte, dass ich sehen werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg. Sein Leben hat sich geändert. Er folgt ihm auf dem Weg. Was wäre das, wenn ich selbst die Bibel öffne und darin Jesus entdecken kann? Wenn ich mich selbst ernähren kann, wenn ich nicht abhängig bin von anderen? Das ist nichts Kleines, das ist was Großes. Ich glaube, das ist, was Gott uns schenken möchte. Ihn zu entdecken in seinem Wort. Er ruft und ruft, bis Jesus antwortet. Er ruft voll Zuversicht. Und vielleicht noch zum Schluss die Geschichte aus Lukas 11. Lukas 11, Anfang vom Kapitel, erzählt Jesus ein Gleichnis ab Vers 5. Da geht es auch darum, dass Menschen, die nichts haben, sich vertrauensvoll an Jesus wenden und bitten und bitten und beharrlich bitten, bitten, bis sie bekommen. Und dann bekommen sie etwas, was sie selbst nicht haben, was sie für sich brauchen oder für einen Freund oder für andere, die nichts haben, die genauso wenig haben. Und ich finde es so eine schöne Geschichte und es passt genau zu diesem Thema. Es passt zu dem, dass ich mit all meinem Inneren Gott preisen soll, dass er dazu all meine Krankheiten heilt, nach und nach. All das, was er mir zeigt. Ich muss zu ihm, dem Arzt, kommen. Ich muss auf das hören, was er sagt, auf sein Wort. Das ist die Medizin. Ich muss es tun und warten auf das, dass er handelt. So wie der blinde Bartimäus. Unser Leben soll nicht da auf der Straße enden.
Ich bin alt.
Mit seinem Mantel bedeckt. Leben von den Almosen. Hier ist die Geschichte die, dass wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leih mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Ist das nicht unsere Situation, wenn wir von Menschen hören, von Not hören, was sollen wir denn denen geben? Wir haben doch selbst nichts, nichts. Aber wir wissen, wo wir hingehen, wo es Brot gibt. Wir wissen einen, der reich ist. Wir haben doch einen anderen Freund. Und jetzt gehen wir zu diesem Freund, es sei zur Zeit oder zu uns, es sei selbst um Mitternacht, und dem seine Kinder schlafen schon. Und dann klopfen wir, weil uns ja gar nichts anderes übrig bleibt. Und dann klopft er, und klopft und klopft. Freund, leih mir drei Brote. Da kommt jemand zu mir und der ist hungrig, der ist in Not, der ist auf der Durchreise, hat keinen Ort, hat nichts zu essen. Gib mir. Und hier in diesem Gleichnis wird es noch dargestellt, ja, wenn dir das als Familienvater passiert, das ist nicht so geschickt, da bist du nicht so begeistert, da hüpfst du nicht gleich aus dem Bett. Aber wenn er nur beharrlich weiterklopft, dann wird er ganz sicher kommen und öffnen. Wird er ganz sicher kommen. Und wenn schon ihr, die ihr böse seid, euch erweichen lasst, wenn ihr schon euren Kindern, wenn sie euch bitten, um ein Brot, Brot gebt und nicht einen Stein, wenn sie um Ei bitten, was zu essen und kein Skorpion, nichts Giftiges, Schädliches, Tödliches, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Vers 13, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Erst uns, dann wird wir seinen Willen erkennen, seine Kraft erfahren und auch durch uns diesen Freund, diese drei Brote. Wie schön ist das? Was für ein guter Gott. Was für eine tolle Bestimmung für unser Leben. Ja, wie wir gesungen haben in dem anderen Lied, Gott will, dass wir heilig sind, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir dürfen zu ihm kommen, dem Heiligen, und dürfen empfangen und dürfen haben und dürfen wachsen in diesem Glauben und in dieser Zuversicht, in diesem Frieden im Herzen. Trotz all der Umstände, trotz all der Schwierigkeiten, die nicht weggehen werden und die auch nicht unbedingt für Christen weniger sind, hat er auch nicht versprochen, sondern Friede und Ruhe im Sturm ist, was Gott gibt. Er kann den Sturm beenden mit einem Wort, er kann es. Aber das hat er nicht versprochen. Das tut er, wie es der Vater will. Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dass er mir seinen Frieden in diesem Sturm geben möchte. Und das macht allen Unterschied. Und dann habe ich auch etwas, was ich weitergeben kann. Weil sonst habe ich nichts. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, ich danke dir, dass du Freude daran hast, verlorene Menschen zu retten, dass du voller Liebe bist zu ihnen, dass du dieses Wollen in die Tat umgesetzt hast, dass du Jesus gesandt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du dieser gehorsame Knecht bist, der den ganzen Willen Gottes getan hat, zu unserer Erlösung. Herr, es hat dich dein Blut gekostet, dein Leben. Der Preis war unzumutbar. Und wir sehen jetzt hier in dieser Geschichte, dass selbst auf dem Weg dahin, selbst mit dieser schweresten, dunkelsten Nacht vor dir in Gethsemane, mit dem vor Augen, mit all der Schuld der Welt, mit der Trennung vom Vater, all das, was dir unendlich schwer fällt und Angst macht, siehst du noch diesen einen da am Wegrand, diesen blinden Bettler. Und der Vater will nicht, dass er blind bleibt, dass er von Menschen abhängig bleibt. Ich danke dir, dass du ihn siehst, dass du ihn kennst. Ich danke dir, dass er weiß, wer du bist, weil du es ihm geschenkt hast. Du bist der Sohn Davids. Du bist der gute Hirte. Du bist dieser ewige König. Danke, dass er ruft nach dir und nach nichts anderem. Jesus, lass uns auch nach dir rufen, nach dir suchen, dich bestürmen, klopfen, bitten. Herr, wir haben nichts für uns nicht, für unsere Krankheiten. Wir haben nichts für andere, für die Krankheit anderer Menschen. Wir haben nichts. Wir haben leere Hände. Wir brauchen von diesem Himmelsbrot, um nicht zu verhungern, um zu essen, um Kraft zu gewinnen, Zuversicht. Wir dürfen bitten für uns und andere. Wir dürfen beharrlich bitten. Und wenn schon wir Menschen nach unseren Kräften Gutes tun, wie viel mehr der Vater, der voller Erbarmen ist. Ich muss dieses Erbarmen nicht in dich hineinbeten, ich muss es nicht hineinlegen, ich muss es nicht durch irgendwas bewirken, was dein Respekt hervorruft. Es ist da, dieses herzliche Erbarmen. Und ich darf warten, bis du hörst und antwortest. Freu dich, er ruft dich. Und ich darf mir etwas wünschen, Herr, von dir, dass du diese Krankheiten wegnimmst in meinem Inneren, den Unglauben. Die Habsucht, die Hochmut, was auch immer es ist, Herr, was du mir zeigst in diesem Moment. Danke, dass du auch so weise bist, eins nach dem anderen anzugehen in unserem Leben, nicht alles gleichzeitig. Danke, dass du unser Arzt bist, der uns heilt und der uns in diesem Vertrauen, in diesem Frieden, in deiner Ruhe wachsen lässt. Dass du uns die Hände füllst, dass wir anderen geben dürfen. Danke, dass es deine Bestimmung ist für uns und auch für die Gemeinde hier.